Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer, hallo und guten Tag. Die Nachricht ist eine Rekordmeldung, allerdings eine fragwürdige. Im April 2024, da ist jetzt im 11. Monat in Folge ein weltweiter Temperaturrekord erreicht worden, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das gab das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus bekannt, und was das weltweit für Folgen hat, berichten wir gleich. Schlangen, auch giftige, sind für Australier nichts Besonderes, zumindest in der freien Natur. Doch jetzt finden sie sich zunehmend zwischen Kinderspielzeug, am Pool und unterm Klavier wieder. Und auch da spielt die Klimaerwärmung eine Rolle und die intensive Inanspruchnahme der Natur. Dazu reicht es übrigens auch, nach Bayern zu gucken. Die Karpfenteichwirte fühlen sich durch den Fischotter bedroht. Und im Verbrauchertipp erfahren Sie, wie Sie den schnellsten Weg zum Facharzttermin finden. Wenn sich die Forscher des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus beim Thema Temperaturmessung zu Wort melden, dann handelt es sich in letzter Zeit zunehmend um schlechte Nachrichten. So auch heute im April. Ja, der April ist jetzt im 11. Monat in Folge ein weltweiter Temperaturrekord gelungen. Das gilt seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor rund 150 Jahren. Mein Kollege Georg Ehring hat sich die Beobachtung genauer angeschaut. Wie warm war es denn im weltweiten Schnitt?
Die Temperatur in der Nähe der Erdoberfläche war 15,03 Grad. Das ist 1,58 Grad wärmer als im Schnitt der Jahre 1850 bis 1900, also der Zahl, die für die vorindustrielle Zeit genommen wird, so das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Und damit ist man auch in diesem Monat über dem 1,5 Grad Limit, das als Folge für irreversible und schwere Klimaschäden gilt und deswegen eigentlich bis zum Ende des Jahrhunderts nicht überschritten werden sollte. Es ist der 11. Temperaturrekord hintereinander, sicher seit Messbeginn, vermutlich aber seit über 100.000 Jahren, weil die Zeit, in der die Menschheit sich entwickelt hatte, eben eine etwas kältere war, als die derzeit begonnen hat. In Europa war es übrigens im vergangenen Monat nicht ganz so extrem, das liegt auf dem zweiten Platz. Die Ursache ist die Erwärmung durch CO2 kombiniert mit dem El Niño-Ereignis im Pazifik, aber das nicht allein. Der Nordatlantik, der ist seit Monaten extrem warm, und da ist die Ursache nicht klar, und es gibt in der Klimawissenschaft die Befürchtung, dass die Erderwärmung sich beschleunigt durch Rückkopplungen, die man noch nicht so ganz versteht. Die Menschen tun ja nach wie vor alles, um diese Erderwärmung zu beschleunigen. Der Treibhausgasausstoß im vergangenen Jahr war weltweit so hoch wie noch nie.
Sie haben schon angedeutet, diese Erhöhung, diese Erwärmung hat sich unterschiedlich verteilt. Sagen Sie doch mal was über die Folgen weltweit, die Auswirkungen.
Die Auswirkungen sind in vielen Teilen der Welt zu sehen. Wir haben ganz aktuell ein extremes Korallensterben, unter anderem im Great Barrier Reef vor Australien, aber auch in anderen Regionen. Korallen sind ja das Erste, das verschwindet durch die Klimakatastrophe mit drastischen Folgen für die Meere, weil Korallen eben eine Kinderstube für viele Tierarten sind. Es gibt aktuell extreme Hitzewellen, gerade in Südostasien, mit Temperaturen zum Teil über 40 Grad, wo das öffentliche Leben wirklich zum Erliegen kommt, beispielsweise mit Schulschließungen in Bangladesch und anderswo. Es gibt extreme Überschwemmungen gerade. Es gab sie in Südrussland, in Kasachstan, in Südbrasilien und in Kenia. Und auch solche Ereignisse sind Folgen der Erwärmung.
Also Temperaturrekord, das 11. Mal in Folge pro Monat. Wie geht's weiter?
Der Mai kann der 12. Rekordmonat in Folge sein. Das ist aber nicht sicher. Das El Niño-Ereignis, das schwächt sich jetzt ab. Und so langsam sind auch schon die Vorjahreswerte, die dann übertroffen werden müssten, sehr hoch. Ob das Gesamtjahr 2024 insgesamt wärmer wird als 2023, kann man deswegen noch nicht sagen. Am Horizont zeichnet sich ein La Niña-Ereignis ab, eine Abkühlung im Pazifik.
Es gibt noch eine andere Rekordmeldung. Fast ein Drittel der weltweiten Stromerzeugung ist aus erneuerbaren Energien generiert worden. So viel wie noch nie. Zeichnet sich eine Wende ab?
Ja, da zeichnet sich eine Wende ab. Das Analysehaus Ember sammelt weltweit Daten zur Stromerzeugung, und die sind der Meinung, dass 2023 der Höhepunkt der fossilen Energieerzeugung war. Also von nun an geht es bergab mit Kohle, Öl und Gas, beziehungsweise mit der Stromerzeugung daraus. Über 30% erneuerbare Energien, das ist vor allem auf ein sehr starkes Wachstum der Solarenergie zurückzuführen und auch der Windenergie. Kernenergie. Wenn man die Atomkraft dazu nimmt, dann ist man übrigens bei fast 40% CO2-armem Strom. Und Kohle, Öl und Gas werden in den nächsten Jahren trotz steigender Nachfrage nach Elektrizität wachsen, weil die Erneuerbaren eben immer schneller wachsen, vor allem eben die Solarenergie. Die Forderung ist ja der Weltgemeinschaft, dass bis 2030 die Kapazität der Erneuerbaren verdreifacht wird. Dafür reicht das Tempo aber noch nicht aus.
So, das waren jetzt schlechte, aber auch gute Nachrichten in Sachen Klimaerwärmung von Georg Ehring. Vielen Dank. Auf Schlangen zu treffen, auch auf giftige, ist für Australier in der Natur in schwach besiedelten ländlichen Gebieten nichts Besonderes. Jährlich werden in Down Under etwa 2000 Schlangenbisse gemeldet, davon rund 300 von Giftschlangen. Aber Schlangen mitten im Wohngebiet zwischen Kinderspielzeug am Swimmingpool oder unter dem Klavier, das ist selbst für Australien zu viel. Im australischen Bundesstaat Queensland laufen die Geschäfte für Schlangenfänger glänzend. Jennifer Johnson hat nachgefragt, wieso sich Mensch und Reptil immer näher kommen.
We're in the kids room here and apparently there is a big red belly.
Im Kinderzimmer zwischen dem Spielzeug windet sich eine meterlange Schlange. Stuart McKenzie zieht sie mit einem langen Metallhaken langsam näher an sich heran.
Oh my goodness.
Dann schnappt er sich den Schwanz der Schlange, hält sie weit von sich und befördert sie geschickt in einen Stoffsack. Gefahr gebannt.
In amongst all the dolls, that's so scary that.
Zwischen all den Spielsachen, zum Glück wurde niemand gebissen, erzählt er auf seinem Social-Media-Kanal. Mensch und Schlange treffen immer häufiger aufeinander. Woran das liegt, erklärt Schlangenfänger Stuart McKenzie aus Queensland, der seine Dienste an der Sunshine Coast im Nordosten Australiens anbietet.
Es ziehen immer mehr Menschen hierher, wegen der Strände und im Lifestyle. Und umso mehr Menschen hier leben, umso mehr Häuser gebaut werden, umso weniger natürlichen Lebensraum gibt es für die Schlangen.
Häuser und Vororte werden ihr neues Zuhause. McKenzie fängt Schlangen in Regenrinnen, auf Dächern, unter Betten, Kühlschränken, Sofas.
Weil sie haben alles, was sie brauchen bei uns um die Häuser.
Ein weiterer Grund, dass Schlangenfänger in Australien mehr zu tun haben als früher, ist der Klimawandel, erklärt Biologieprofessor Brian Fry von der Universität von Queensland.
Umso wärmer es ist, umso aktiver sind Schlangen. Unsere Sommer starten früher, also startet auch die Schlangensaison früher. Und die Sommer dauern länger, also dauert die Schlangensaison länger.
Die Schlangen sind auch länger in der Nacht aktiv, da es über Nacht weniger abkühlt. Damit steigt die Chance, dass sich Mensch und Schlange begegnen. Neben Bauprojekten zerstören auch Überschwemmungen und Buschbrände den natürlichen Lebensraum der Schlangen, treiben sie in die Flucht. In der Nähe der Menschen im Müll finden sie Mäuse und Ratten, mehr zu fressen als in ihrer natürlichen Umgebung. In Australien weiß fast jeder, was er oder sie machen muss, wenn jemand von einer Schlange gebissen wurde. Druckverband, ruhigstellen, schnell zum Arzt. Es gibt Kurse in der Schule, bei der Arbeit. Man lernt den Umgang mit Schlangenbissen von Familie und Freunden. Daher endet ein Biss äußerst selten tödlich. Im Schnitt sterben in Australien 2 Menschen pro Jahr. Brian Fry rät, Abstand halten und Experten zu Hilfe rufen. In Australien gäbe es hunderte lizenzierte Schlangenfänger, wie Stuart McKenzie in Queensland. Er fängt jeden Tag 20 bis 30 Schlangen. Die meisten entlässt er zurück in die Natur. Manchmal übergibt er eine Giftschlange aber auch an den Australian Reptile Park nördlich von Sydney. Es ist der einzige Ort in Australien, wo Schlangen gemolken werden, um aus dem Gift Gegengift herzustellen.
I'll start out with a tiger snake. It is super, super toxic.
Billy Collett nimmt eine Tigerotter aus einem Glaskasten. Im Raum um ihn herum 300 der weltweit giftigsten Schlangen.
We milk every single snake in the collection.
Wir melken jede dieser Schlangen alle 2 Wochen.
Erzählt er, während er den Kopf der Schlange zwischen seine Finger klemmt.
This is just a shot glass. All right.
In der anderen Hand hält er ein Schnapsglas, über dessen Öffnung Klarsichtfolie gespannt ist. Die Schlange beißt zu. Ihr Gift tropft langsam durch die Folie ins Glas. Das Gift friert er ein. Billy Collett öffnet eine Tiefkühltruhe. Darin Schnapsgläser mit Flüssigkeiten in den unterschiedlichsten Farben. Aus diesem Gift wird in einem Labor in Victoria das Gegengift hergestellt. Das wird in Zukunft vermutlich häufiger gebraucht als früher. Denn wegen des Klimawandels und Bauprojekten wird es in Zukunft wohl noch häufiger zu Begegnungen kommen zwischen Schlange und Mensch.
Aus Queenlands berichtete Jennifer Johnston. Der Fischotter ist eigentlich ein putziges Tier. Instagram und TikTok sind voll von Videos mit ihm, wie er rutscht, schwimmt, springt oder aber auch Fische jagt und frisst. Sehr gerne zum Beispiel Karpfen. Das bringt die Karpfenteichwirte gegen ihn auf, denn er verursacht entsprechende Schäden. Deswegen hatte die bayerische Staatsregierung letztes Jahr per Verordnung erlaubt, dort 32 Fischotter zu töten. Umwelt- und Naturschutzverbände hatten dagegen geklagt und jetzt hat der bayerische Verwaltungsgericht die Verordnung wieder gekippt. Matthias von Lieben hat sich in der Bayerischen Oberpfalz umgehört, wem damit jetzt geholfen ist.
Der Fischotter ist ein sogenannter Stöberjäger. Er jagt am liebsten am Uferrand, durchstöbert Flachwasserbereiche und Uferhöhlen und sucht dort nach Fischen. Karpfen jagt er besonders gern und darf das in Bayern weiter uneingeschränkt tun. Er darf nicht abgeschossen werden. Das sind schlechte Nachrichten für Johannes Schießel. Der 35-Jährige ist Karpfenteichwirt aus Schwarzenfeld in der Bayerischen Oberpfalz.
Sehr schade, weil die Teichwirtschaft also wirklich massive Probleme mit dem Fischotter hat. Und es werden immer mehr. Und wenn man da nichts macht, dann stirbt quasi die Teichwirtschaft. Also die hören auf dann. Die sagen, das rechnet sich nicht mehr, weil die Schäden werden immer größer.
Ich hatte Johannes schon vergangenes Jahr besucht. Wir standen damals gemeinsam vor einem seiner 27 Karpfenteiche, mitten in einem idyllischen Naturschutzgebiet. Pro Jahr, erzählte er mir, produziert die Karpfenzucht Schießel normalerweise insgesamt ca. 25 Tonnen Karpfen. Wäre da nicht ein Problem?
Der Fischotter ist auch hier auf der Anlage. Es sind auf jeden Fall mehrere hier. Es sind halt schon sehr, sehr große Schäden, auch letztes Jahr in der Teichwirtschaft gewesen, auch hier bei uns oder auch bei den umliegenden Teichwirten, ist halt schon ein großes Problem.
Teilweise mit Schadenssummen im fünfstelligen Bereich. Große Freude daher nicht nur bei ihm, als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder vergangenes Jahr verkündete.
Der Fischotter wird künftig wie der Biber und der Komoran behandelt. Dort gibt es eine deutliche Entnahmemöglichkeit.
Ja, und Entnahmemöglichkeit heißt, der Fischotter darf durch Abschuss getötet werden. Zumindest 32 Otter in den beiden Regierungsbezirken Niederbayern und Oberpfalz, wo sich mittlerweile wieder knapp 650 Fischotter angesiedelt haben sollen. Gab zwei extra Verordnungen von der bayerischen Landesregierung dazu. Um ernste fischwirtschaftliche Schäden in der Teichwirtschaft abzuwenden, hieß es. Dagegen hatte der Bund Naturschutz, die Deutsche Umwelthilfe und der Verein Aktion Fischotterschutz aber geklagt. Die Verordnungen verstoßen gegen Arten-, Jagd-, Tierschutz- und EU-Recht, sagen sie. Und jetzt ist klar, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, der sieht das auch so. Der Fischotter ist in Europa eine streng geschützte Tierart. Ursprünglich war er mal überall in Europa angesiedelt. Laut Weltnaturschutzunion IUCN gilt er aber als potenziell gefährdet und auch in weiten Teilen Deutschlands als vom Aussterben bedroht.
Peter Rottner, hallo?
Das ist Peter Rottner, Landesgeschäftsführer beim Bund Naturschutz Bayern.
Warum ist er vom Aussterben bedroht? Weil der Futterkonkurrent vom Mensch ist hinsichtlich der Fische und er halt immer gejagt wurde.
Aber auch, weil sein Lebensraum immer weiter zerstört wurde. Inzwischen erholen sich die Bestände in Deutschland aber wieder. In Schwarzenfeld zum Beispiel, bei Karpfenteichwirt Johannes Schießel. Der hofft jetzt darauf,
ja, dass vielleicht trotzdem die Entnahme stattfinden darf.
Und zukünftig mehr als die bisher vorgesehenen 32 Fischotter getötet werden dürfen. Das Bayerische Umweltministerium will jedenfalls zeitnah eine neue Verordnung vorlegen. Ein runder Tisch soll her, fordert dagegen der Bund Naturschutz Bayern von Peter Rottner. Mit den Umweltverbänden, den Teichwirten und der Staatsregierung. Rottner schlägt auch einen Kompromiss vor. Die Teichwirte sollen Schutzzäune um ihre Gewässer bauen, fordert er, und dafür finanziell von der bayerischen Landesregierung unterstützt werden.
Aus der Oberpfalz berichtete Matthias von Lieben. Landnutzungsänderungen oder auch Gewässernutzungsänderungen sind die Hauptursache für den Verlust von Artenvielfalt. Dazu zählen zum Beispiel die Versiegelung von Flächen für Straßen oder Gewerbegebiete, auch die Aquakultur und die Eingriffe der Landwirtschaft. Wir wollen ja schließlich alle satt werden. Allerdings könnten Eingriffe gemäßigter oder tiefer ausfallen. Oft gilt es, Nutzen und Risiken abzuwägen. Zu so einer Diskussion anregen will das von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir vorgelegte Diskussionspapier mit dem Titel Zukunftsprogramm Pflanzenschutz, das allerdings die Gemüter erhitzt. Eine Halbierung des Pestizideinsatzes war auf EU-Ebene 2023 gescheitert, aber die einzelnen EU-Mitgliedstaaten könnten ja eigenständig handeln. Agrar- und Umweltverbände, die Agrarchemieindustrie, alle haben jetzt Özdemirs Zukunftsprogramm Pflanzenschutz gelesen und zufrieden ist keiner, hat Daniela Siebert erfahren.
Der erste wichtige Akteur, der sich mit Kritik an dem Diskussionspapier zu Wort meldete, war der Deutsche Bauernverband. Das sei
ein Affront gegen die Landwirtschaft, weil es keine Antworten für die Zukunftsthemen der Landwirtschaft bringt.
Etwa zu Digitalisierung und technischer Entwicklung, moniert Steffen Pingen, Fachbereichsleiter Umwelt im Deutschen Bauernverband. Besonders empört beim DBV, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium schwarz auf weiß die Absicht formuliert, dass weniger chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden sollen. Zitat aus der Pressemitteilung des Verbandes.
Eine pauschale Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln ist weder fachlich gerechtfertigt noch praktisch umsetzbar. So ein Programm gefährdet im schlimmsten Fall die Versorgungssicherheit Deutschlands.
Manche Kulturen könnten dann womöglich gar nicht mehr in Deutschland angebaut werden, so der Bauernverband. Außerdem stünden die Pläne im Widerspruch zu den Versprechen der Bundesregierung, Landwirte zu entlasten. Auch in der einschlägigen Industrie kommt die Diskussionsgrundlage des BML nicht gut an. Das Zukunftsprogramm werde seinem Namen nicht gerecht, urteilt man beim IVA, dem Industrieverband Agrar, in dem etliche Hersteller aus dem Bereich Pflanzenschutz, Saatgut und Schädlingsbekämpfung organisiert sind. Das Papier sei unwissenschaftlich, unausgegoren und untauglich, schreibt der Verband in einer Pressemitteilung. IVA-Sprecher Martin May.
Also einerseits fehlt uns die wissenschaftliche Begründung für die Reduktionsziele, die da genannt sind. Wir halten es einfach für unausgegoren, weil viele Einzelmaßnahmen da gar nicht zusammenpassen. Und am wichtigsten noch, wir halten es für untauglich, um die wirklichen Zukunftsherausforderungen des Pflanzenschutzes und der Landwirtschaft insgesamt anzugehen.
Etwa wie die Ernten in Zeiten des Klimawandels gesichert werden könnten. Der IVA vermisst in der Vorlage des Ministeriums auch Optionen für eine schnellere und innovationsfreundlichere Zulassung von Pflanzenschutzmitteln.
Eines der Nadelöhre in der Vergangenheit war halt die Zulassung von neuen Wirkstoffen und neuen Pflanzenschutzmitteln. Da hat sich auch im europäischen Vergleich gezeigt, dass das deutsche Zulassungssystem übertrieben komplex ist. Wir sehen eigentlich, dass es eine gute Gelegenheit wäre, auch dieses Zulassungssystem zu vereinfachen, damit Mittel einfach schneller an den Markt kommen. Darauf hebt das Diskussionspapier unserer Meinung nach unzureichend ab.
Und auch um die vorhandenen Pflanzenschutzmittel bangt man im Industrieverband. Es gäbe einen rasanten Verlust an Wirkstoffen durch verschärfte Zulassungsanforderungen. Dafür zeige das Ministerium keine Lösungswege auf. Manche Pflanzen könnten dadurch von den deutschen Feldern und Hängen verschwinden. Martin May.
Gerade bei den sogenannten Sonderkulturen, also wir sprechen von Obst, von Wein, ist der Anbau ohne Pflanzenschutzmittel nicht möglich. Und gerade diese Kulturen wären extrem gefährdet, wenn der Werkzeugkasten des Landwirts noch weiter entleert werde.
Eine pauschale Reduktion von Pestizidmengen lehnt man im Industrieverband ab. Dass eine harmonisierte EU-Verordnung zum Thema vor kurzem scheiterte, bedauert Martin May im Interview. Nun erwartet man beim IVA einen Flickenteppich nationaler Programme und fürchtet, das Zukunftsprogramm des Bundeslandwirtschaftsministeriums bringe möglicherweise Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil der deutschen Landwirtschaft. Auch vom anderen Ende des Meinungsspektrums kommt Kritik an der Diskussionsvorlage des BML zur Zukunft des Pflanzenschutzes von den Natur- und Umweltschützern. Ganze 14 Organisationen, von Bioland bis WWF, haben einen offenen Brief an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir unterschrieben. Das Schreiben übersetzt etliche Sorgenfalten in Worte. Etwa, dass es mit der Reduktion von Pflanzenschutzmitteln zu langsam vorangeht, während das Ende der Legislaturperiode absehbar ist.
Am besten bis zur Sommerpause brauchen wir was Konkretes, was weit über eine Diskussionsgrundlage hinausgeht. Wenn wir in den Koalitionsvertrag gucken, wollten wir eigentlich schon zur Mitte der Legislatur ein Pestizidreduktionsprogramm vorliegen haben,
sagt Lavinia Rovaran vom Dachverband Deutscher Naturschutzring. Die Umweltverbände kritisieren, dass die Bundesregierung selbst die bereits vorhandenen Zügel für den Pestizideinsatz nicht nutze, namentlich die bestehende EU-Richtlinie zur nachhaltigen Verwendung von Pestiziden.
Und die schreibt schon seit vielen, vielen Jahren fest, beispielsweise, dass wir den integrierten Pflanzenschutz in Deutschland umsetzen. Integrierter Pflanzenschutz ist der Ansatz, der sagt, wir müssen nicht als allererstes Mittel der Wahl zu den chemisch-synthetischen Pestiziden greifen, sondern wir schauen, was gibt es für Alternativen und wie können wir das im Einklang mit den Ökosystemfunktionen besser einsetzen und weniger einsetzen. Das ist aber noch nicht erfolgt in Deutschland. Die verbindliche Rechtsnorm, die fehlt noch.
Dabei gilt die EU-Richtlinie seit 2009. In ihrem offenen Brief kritisieren Naturland, NABU, PAN und Co. das Programm enthalte keine konkreten Finanzierungsvorschläge für angedachte Maßnahmen. Tatsächlich erwähnt das Ministeriumspapier lediglich, Möglichkeiten ökonomischer Steuerungsinstrumente würden ausgelotet. Darunter die von den Briefschreibern favorisierte Pestizidabgabe. Generell schwingt bei den Umwelt- und Naturschützern die Befürchtung mit, die Bundesregierung habe ihre Ambitionen rund um den Pflanzenschutz zurückgeschraubt. Ein Indikator, die neue Überschrift. Zitat aus der Pressemitteilung des Deutschen Naturschutzrings.
Aus dem ursprünglichen Pestizidreduktionsprogramm ist das Zukunftsprogramm Pflanzenschutz geworden. Dass das Programm nun nicht mehr nach dem Zweck benannt ist, dem es eigentlich dienen soll, sehen die Bündnispartner als Warnsignal.
Bis zum Sommer will das Bundeslandwirtschaftsministerium die Rückmeldungen zu seiner 10-seitigen Diskussionsgrundlage auswerten und dann sein Zukunftsprogramm Pflanzenschutz vorstellen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Gesetzlich Versicherte, die einen Facharzt suchen, müssen oft Monate warten. Dabei gibt es auch für Kassenpatienten einen schnellen Weg zu einem Facharzt, wenn es dringend ist. Dafür muss man sich beim Hausarzt eine Überweisung mit einem Dringlichkeitscode geben lassen. Und wie es dann weitergeht, erklärt Werner Nording im Verbrauchertipp.
Für Patientinnen und Patienten einer gesetzlichen Krankenversicherung wird es immer schwieriger, einen Termin beim Facharzt zu bekommen. Im Unterschied zu Privatversicherten und Selbstzahlern, die oft bevorzugt werden. Doch es hat auch damit zu tun, dass es in manchen Regionen nur noch wenige Fachärzte gibt. Gesetzlich Versicherte haben oft das Nachsehen, sagt Julika Unger, Gesundheitsexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Das ist ja ein Grund davon, warum gesetzlich Versicherte tatsächlich lange warten müssen, weil sie tatsächlich im Gegensatz zu Selbstzahlern oder Privatversicherten eher erst den späteren Termin bekommen.
Doch wenn der Hausarzt der Ansicht ist, dass die Behandlung durch einen Spezialisten dringend ist, kann er mit einem 12-stelligen Dringlichkeitscode eine schnelle Behandlung beim Facharzt erreichen?
Das kann man sich vorstellen, zum Beispiel beim Hausarzt, der eine Stelle auf der Haut entdeckt, die geklärt werden muss, wo er für dringlich hält, dass die jetzt schnell vom Hautarzt angeguckt werden muss. Und dann kann man diese Dringlichkeit eben so attestieren.
Die kassenärztlichen Vereinigungen unterhalten bundesweit einen Patientenservice, den man unter der Rufnummer 116 117 rund um die Uhr erreichen kann. Wer diese Rufnummer wählt, wird mit seiner regionalen Servicestelle verbunden. Mit Dringlichkeitscode und Postleitzahl bekommt man dort eine Reihe von freien Facharztterminen in seiner Umgebung.
Der Vermittlungscode hat die Folge, dass ein gesetzlich Krankenversicherter eben bei der Terminvermittlung angeben kann, dass es dringlich ist und somit nicht so lange auf einen Facharzttermin warten muss. Der Vermittlungscode, der führt dazu, dass bei der Terminservicestelle hier eine schnelle Vermittlung erfolgen muss, nämlich eine Vermittlung innerhalb von 4 Wochen muss dann dieser Facharzttermin stattfinden.
Je nach Dringlichkeit kann es zum Beispiel bei einer schweren Bronchitis auch schon am Folgetag einen Termin beim Hals-Nasen-Ohrenarzt geben. Die Facharztpraxen halten für solche Fälle spezielle Behandlungsfenster frei.
Die Vertragsärzte vereinbaren das mit den Krankenkassen, dass da halt ein gewisses Kontingent an Terminen bereitsteht für eben solche Vermittlungsfälle.
Die Gesundheitsexpertin verweist darauf, dass alle Fachärzte diesen Dringlichkeitscode akzeptieren. Dafür werden sie zusätzlich bezahlt. Für die Patientinnen und Patienten ist dieser Terminservice kostenlos.
Das heißt, sie ist dadurch klar vorteilhaft natürlich gegenüber anderen kommerziellen Anbietern, die ja auch bei der Arztsuche herangezogen werden können.
Wer telefonisch nicht durchkommt, kann auch über die 116-117 App den Terminservice nutzen oder auch online.
Die Terminservicestelle kann man online erreichen unter der Internetadresse www.116. 117.de.
Auf der angeklickten Seite wählt man dann im Menü den Punkt Terminservice, dann Termin buchen, gibt Vermittlungscode und Postleitzahl ein und wählt einen freien Facharzttermin. Die Gesundheitsexpertin der Verbraucherzentrale empfiehlt allen Betroffenen, diesen Terminservice in Anspruch zu nehmen.
Und den Verbrauchertipp von Werner Nording gibt es auch auf deutschlandfunk.de. Und tschüss, sagt an dieser Stelle Jule Reimer.